Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Stürny. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familienalltags berichten. Heute im zweiten Teil unserer Doppelfolge gibt uns Lisa ein paar Einsichten in ihr eigenes Privatleben mit Diabetes Typ 1. Hallo Lisa.
Hi.
Schön, dass wir uns jetzt auch noch privat mal ein bisschen unterhalten dürfen. Sag mal, letztes Mal hast du uns ja von deinem spektakulären Fall zum Thema Kita-Begleitung berichtet. Heute würde ich gern mit dir über deine Familie und das Thema Diabetes bei euch zu Hause sprechen. Erzähl doch mal, wie Pepe damals mit 2 Jahren seine Diagnose bekam. Das ist ja jetzt 6 Jahre her, ne?
Ja, genau. Bei uns war das so, ich war damals in der Examensvorbereitung tatsächlich. Und mein Mann fuhr mit ihm für 3 Tage weg, damit ich lernen konnte. Und Pepe war noch nie von mir getrennt vorher. Und dann kam er mit dem Kind zurück und das Kind schien schon ziemlich aufgelöst. Er sagte mir auch schon, er hätte die Couch bei seinem Freund voll gepinkelt und er wüsste gar nicht, was los wäre. Er wäre ihm als nur hinterher und er wirkt so hysterisch, aber er glaubte, es war Sehnsucht nach Mama. Und dann war es tatsächlich so, dass er mir selbst hier auch noch zu Hause sehr auffällig vorkam und mein Mann auch weiterhin, wir ihn aber dann trotzdem in die Kita geschickt hatten, weil letztendlich wirkte er gesund, nicht krank in diesem Sinne. Was uns aufgefallen war, dass er Durst hatte. Also er war unersättlich tatsächlich. Und dann haben wir ihn aus der Kita abgeholt und die teilten mir mit, dass ihnen das auch aufgefallen war, ohne dass ich es ihnen vorher gesagt hatte. Und haben mir dann gezeigt, dass sie Wasserflaschen markiert haben mit allem, was er getrunken hat. Und es waren dann tatsächlich im Laufe des Vormittags 2,5 Liter.
Wow.
Und ja, also das war dann doch sehr ungewöhnlich. Und sie sagten auch, er wäre ständig übergelaufen. Sie mussten ständig die Windel wechseln. Und auch ich hatte es zu Hause so, dass ich ihn morgens hingestellt habe und habe gehört, wie er in die Windel pinkelt, obwohl er ja noch so klein war. Und habe gehört, wie es läuft, wie ein Fluss. Und ich musste die Windel wechseln, obwohl ich sie gerade erst angesetzt hatte, sozusagen. Ja, genau. Und dann habe ich entschieden, bei einem Arzt anzurufen und habe dann zunächst einen mir damals noch bekannten Kinderarzt angerufen, die dann mir sagt, der Schwester schilderte ich dann, was gerade vorgefallen war und dass ich mir Sorgen machen würde. Und sagte sie, ja, sie hätte so in 3 Tagen einen Termin. Habe ich gedacht, oh, nee, weil mir der Kleine doch irgendwie komisch vorkam. Der wurde dann auch eher stiller als lauter und deswegen habe ich dann weiter telefoniert und irgendwann habe ich einen Kinderarzt gefunden, wo die Angestellte auch, glaube ich, schon eine Ahnung hatte, als ich ihr es schilderte. Die sagte, ja, kommen Sie bitte sofort. Dann habe ich gedacht, okay, bin noch zu meinem Mann, habe gesagt, wir dürfen sofort kommen, aber sofort hört sich nicht für mich gut an. Also ich war so, ich habe mich gefreut, aber andererseits habe ich auch gedacht, oh nein. Dann sind wir dorthin und dann sagte der Kinderarzt direkt, der auch noch heute unser Kinderarzt ist im Übrigen, ja, wir müssen mal Blutzucker messen. Und dann hatte der das Blutzuckermessgerät geholt und tat es und dort stand dann ein Wert von, ich glaube, 686. Und er sagte dann nur, also, ihr Kind hat Diabetes, das kann nur so sein und es ist verwunderlich, dass der Kleine nicht im Koma liegt. Entweder Sie fahren jetzt sofort in die Uniklinik oder wir rufen den Notarzt, also den Wagen. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir fahren. Wir waren eben mit 2 Autos, weil mein Mann kam dann direkt von der Arbeit dorthin. Und dann ist einer nach Hause gefahren und hat eine Tasche gepackt, weil uns der Arzt schon sagte, stellen Sie sich darauf ein, Sie bleiben in der Klinik. Und der andere ist mit dem Kind, also mein Mann damals tatsächlich, weil ich so schockiert war. Ich konnte nicht klar denken, nichts. Ich habe nur geweint. Und mein Mann ist dann mit ihm in die Notaufnahme gefahren. Und als ich dann kam, waren die auch noch in der Notaufnahme. Also es war alles so eine Sache von 1/2 Stunde für beide. Ja, dann haben wir gewartet, dass wir zur stationären Aufnahme kamen.
Und sag mal, da habt ihr ja aber auch wirklich Glück gehabt, dass da schon am Telefon richtig reagiert wurde, ne? Ich höre ja so oft, dass eigentlich auch die Ärzte oder die Sprechstunden helfen, selbst nicht so richtig Ahnung haben und dass diese Kinder halt auch mit Grippe oder irgendwas wieder nach Hause geschickt werden, so nach dem Motto, kurieren Sie sich mal zu Hause in Ruhe aus. Da habt ihr dann aber wirklich Glück gehabt, dass ihr zumindest nach dem Telefonieren, ne, mit 1, 2, 3, 4, weiß nicht, Stellen, ja, da dann mal jemanden an der Strippe hattet, die sich da auch so ein bisschen mit auskannte, ne?
Ja, total, weil mit dem Wert, das wäre ja nicht mehr lange gut gegangen.
Hatte er denn auch die anderen klassischen Anzeichen, also jetzt Gewichtsverlust und Schlappheit?
Die Schlappheit trat tatsächlich dann nach dem Kita-Besuch ein, die mir ganz unbekannt war. Vorher hatte ich eher das Gefühl, er war hysterisch, aufgeregt. Man konnte ihn schlecht beruhigen, wenn ihm was nicht gepasst hatte, also den Tag vorher schon. Und das kam mir auch schon ungewöhnlich vor und vor allen Dingen auch meinem Mann. Aber sonst hatte die Gewichtsabnahme hatten wir zum Beispiel nicht. Das war tatsächlich nicht der Fall. Wobei nachher auch gemessen wurde und er hatte auch Ketone. Aber optisch war das für mich nicht so sichtbar. Ich kam jetzt auch nicht auf die Idee, den zu wiegen. Ich wusste ja auch gar nicht, mit was wir da zu tun haben.
So, dann wart ihr im Krankenhaus und dann hast du mir erzählt, dass die Zeit für die Ärzte mit euch da im Krankenhaus ja schon auch, ich muss jetzt schmunzeln, was Besonderes war. Magst du uns davon mal was erzählen?
Ja, also mein Mann und ich, wir sind Geschmackssache. Unsere Eltern sagen beide, unabhängig davon, dass, bevor wir uns überhaupt kannten, haben beide Mütter immer zu uns gesagt, also seine zu ihm und meine zu mir, ich bin wie Spinat, entweder man mag mich oder nicht. Das war so die Vermittlung von, ich bin ein Extrem. Und mein Mann ist tatsächlich, kennt den gleichen Spruch von seiner Mutter, weil er auch ein Extrem ist. Und dementsprechend prallte dann unsere Eigenart mit der Art der Ärzte zusammen, was etwas spektakulärer war. Denn ich habe circa 2 Tage geweint und mein Mann kam zu mir, also der kam wieder ins Krankenhaus und sagte, ja, du kannst jetzt heute noch weinen. Ich gebe dir noch 2 Stunden und danach ist Schluss. Es wird sich nicht ändern dadurch. Und er meinte das wirklich gut. Und es hat mir, der weiß ja auch, wie ich zu handeln bin. Und es hat mir auch geholfen. Und nach 2 Stunden war ich ausgeweint. Und ab da an haben wir angefangen, Bücher zu lesen. Wir haben in den Nächten einfach Bücher gelesen über Diabetes. Er hat alles besorgt. Und wir haben innerhalb von 2 Nächten jeder 2 Bücher durchgelesen. Und dann hatten wir das Gefühl, wir wissen alles. Was auch noch völliger Quatsch war. Aber wir haben uns erstmal bestärkt gefühlt. Und ab da an haben wir aber vor allen Dingen gewusst, was wir nachfragen müssen. Und wir sind den Schwestern dermaßen hinterher und haben gefragt, wie viel hat das, wie viel KE hier, wie wirkt das Insulin, wie ist das mit den Raten und wie kann das funktionieren und warum muss ich meinem Kind noch um 10 Uhr abends einen Kakao geben, obwohl ich das zu Hause ja niemals machen würde. Und aber die gerne einfach ihr System haben wollten, was ich auch verstehen kann, weil die wollen es den Eltern einfach gerne zeigen. Dafür braucht man 5 Mahlzeiten, 3 Hauptmahlzeiten, 2 Zwischenmahlzeiten. Und ja, aber wir haben das alles in Frage gestellt, obwohl auf eine sehr sympathische Art. Also wir waren jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, aha, sie machen das, sondern wirklich, hey, kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Und das war sehr nett. Und irgendwann erst sagt die Krankenschwester zu uns tatsächlich, wir sollen uns beruhigen. Wir sollen jetzt nicht durchdrehen. Und dann haben wir denen erklärt, nee, wir sind einfach so. Und dann mussten die irgendwann, auch nachdem sie uns ein bisschen kannten, so nach einem Tag wieder dann, mussten die lachen und haben gesagt, ja, sie wollen es einfach wissen. Und das kriegen wir hin. Und ab da an haben die uns voll mit einbezogen, weil die gemerkt haben, wir können die Last irgendwie jetzt gerade zumindest tragen. Und es funktioniert. Ja, und dann wollten wir gerne nach Hause. Ich hatte Geburtstag. Wir wollten nach Hause für einen Ausflug, weil wir wussten, die Möglichkeit gibt es, auch mal um zu testen, wie ist es, wenn man auswärts ist und nicht vom Krankenhaus vorgeschrieben. Und da hieß es aber vom Chefarzt, der bisher nur wusste, dass wir quasi die Fraktion sind, die angeblich durchdrehen würden, hieß es, nein, die dürfen nicht nach Hause. Und das hat uns so gar nicht gefallen. Und tatsächlich haben wir dann auf ein Gespräch mit dem Chefarzt bestanden, mit dem damaligen. Und haben uns erst angehört, was er zu sagen hatte. Und mein Mann packte dann auf einmal etwas aus. Und es war eine Basalrate, eine Kurve, die er selbst gezeichnet hatte. Und sagte, ja, aber hier machen Sie doch einen Fehler und hier machen Sie doch einen Fehler und hier machen Sie einen Fehler. Und der Arzt war erst so überrannt. Und irgendwann fing er selber auch an zu lachen. Und hat gesagt, sind Sie Mediziner? Sie beide. Und wir so, nee, aber wir wollen einfach wieder nach Hause. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Sie dürfen jetzt nach Hause. Und tatsächlich durften wir dann erstmal für einen Tagesausflug nach Hause und dann durften wir auch etwas verfrüht nach Hause. Als wir dann die Pumpe hatten und alle Einstellungen geschehen waren, konnten wir nach Hause gehen.
Wie war dann der Alltag für euch am Anfang? Wie seid ihr mit dem Typ 1 Diabetes klargekommen?
Ja, also mein Mann, also für mich war es schwierig, auch offensichtlich manchmal schwierig. Mein Mann, für den war das auch schwierig, aber der hat es nicht so viel gezeigt. Der ist eher so die Bank in dem Thema gewesen. Und für mich war es vor allen Dingen auch schwierig, dass so viele außen herum, also wie auch meine Eltern und auch meine Schwiegereltern, dass alle so viel Angst hatten und ich ja selber auch schon so viel Angst hatte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir werden alle nie unsere Ängste vergessen können. So ging es mir tatsächlich am Anfang. Das hielt aber nur, ich würde sagen, 3-4 Wochen. Dann hatte ich mich damit abgefunden, dass man nun mal eben Essen abwiegt. Wir hatten auch zufällig vorher, mein Mann und ich, eine Diät gemacht, in der man Essen sehr viel berechnen musste. Das kam uns ein bisschen zugute, weil wir uns schon damit auskannten. Und dann haben wir das durchgezogen. Und dann, ich würde sagen, es hat so ein halbes Jahr gedauert. Dann hat man so sein eigenes System entwickelt. Man hat auch nicht mehr so ganz sich an alles gehalten, sondern auch ein bisschen gepokert und probiert und gemacht, auch in Abgaben und Einstellungen. Und tatsächlich war das dann so in Ordnung. Ich würde sagen, ein ganz normales Leben, so normal wie es sein kann und so selbstverständlich vor allen Dingen, wie es sein kann, hatten wir so circa nach 2 Jahren. Ich habe da noch so ein Erlebnis in Erinnerung. Es war Sommer, da fiel es mir nochmal sehr schwer. Ich sah, alle Kinder waren bei uns zu Hause, meine Freundin haben alle gleich alte Kinder und alle waren im Pool und waren nackig und alle haben sich gefreut und ich sah meinen. Und der hatte diesen Katheter mit 2, noch mit dem kleinen Körper, ne? Den Katheter, den Pumpengürtel an, den Sensor gesetzt. Und der saß am Arm und ich habe einfach nur gedacht, ja, ich werde den wohl nie mehr nackig spielen sehen. Und der sieht einfach aus wie ein kleiner Terminator. Ja? Und das tat mir nochmal selber so leid. Während ich aber merkte, ihm ist es völlig wurscht gewesen. Der kam damals schon mit 2 in die Klinik, in der Klinik zu mir, als ich am Bett ein paar Tränen verdrückt hatte und mich extra weggedreht hatte, weil ich ihn gerade ausgezogen hatte und musste wieder irgendetwas wechseln, machen, tun. Und dann kam er zu mir, da gestolpert mit seinen 2 Jahren und legte mir den Gürtel hin, den wir ihm schon besorgt hatten und sagte, er war sprachfaul, sagte, anziehen, wichtig. Und ich habe gedacht, ja, du hast es begriffen und ich komme auch noch hinterher. Ja? Mhm. Und das war sehr schön, aber auch sehr traurig. Und irgendwann habe ich gehört, wie mein Mann den Pepe, das war so dann, als er so circa 4 war, als er ihn die Treppe hochtrug und wir vorher hier gemeinsam viel Spaß hatten in der Küche und er trug ihn die Treppe hoch und er schrie noch runter, Mama, ich hab dich lieb. Und ich hörte ihn nur noch lachen, weil der Papa ihn gekitzelt hatte und ich spülte hier so und schaute aus dem Fenster raus. Die Sonne ging gerade unter, wir haben eine gute Lage vom Haus. Und ich habe mich so gefreut und habe gedacht, ach, was haben wir ein schönes Leben. Und dann ist mir eingefallen, hups, oh nein, wir haben ja Diabetes. Und dann habe ich so gedacht, ich fühlte mich schlecht, dass ich das Gefühl hatte, wir hätten es schön, obwohl ich wusste, wir haben diese Krankheit. Und dann habe ich erst ein Tränen gedrückt und dann habe ich mich so kaputt gelacht. Über mich selber, über die Selbstbemitleidung und keine Ahnung. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, das Leben ist schön und mit ihm ist es schön und er wird es gut haben. Wie es auch die Ärzte immer so sagen, ja, ein Leben mit Diabetes, aber kein Leben für Diabetes. Und da habe ich damals noch gedacht, ja, das sagt ihr so. Und tatsächlich, seitdem ist es so.
So, dann wart ihr ja in der Akzeptanz und dann wurde es ja aber ziemlich rasant anders in deinem Leben. Was ist denn dann passiert bei dir?
Genau, also wir lebten dann sehr gut mit Diabetes und es war alles so schön normal tatsächlich, soweit das schön normal sein kann. Und dann waren wir im Weihnachtsurlaub vom Jahreswechsel 2019 auf 2020 und ich kam dann 2020 im Januar gleich am Anfang zurück in die Kanzlei und versuchte meine Akten zu bearbeiten, die sich angestaut hatten. Und was wir Rechtsanwälte viel tun, ist unterschreiben. Und ich versuchte dann meine ganzen angesammelten Schreiben zu unterschreiben. Da kriegt man so eine Unterschriftenmappe und merkte dann, dass das nicht funktionierte. Also ich konnte meine eigene Unterschrift nicht mehr. Es kam mir sehr komisch vor und ich wartete dann aber noch einen Tag, weil ich dachte, vielleicht bin ich müde und am nächsten Tag ging es noch schlechter. Und tatsächlich bin ich dann zum Arzt, der mir dann erst sagte, ja, vielleicht habe ich einfach zu viel Stress und es ist einfach ein motorisches Problem, was aus meinem Gehirn stammt, aber weil ich Stress habe. Und er überlegte es sich dann aber doch relativ schnell anders und schickte mich, was wirklich ein großes Geschenk war, zu einem MRT, einem Notfall-MRT am nächsten Tag, weil es war schon Abend. Und dann ging ich nach Hause und sagte meinem Mann, hier, ich habe ein Problem, ich kann nicht mehr schreiben. Ich hatte dem vorher nichts gesagt und ich muss morgen in ein MRT. Und dann hat er das erstmal gar nicht verstanden und hat gelacht. Und wenn ich was schreiben wollte, sah das aus wie Krickelkrackel. Und der konnte das gar nicht glauben. Der dachte, ich mache einen Witz. Mhm. Ja, und am nächsten Tag bin ich dann ins MRT und kam dann zur Besprechung rein. Man wird dann zum Radiologen nochmal reingerufen. Ich merkte schon, die Schwestern waren ziemlich ungehalten, als ich kam. Und die hatten nicht mehr so viel Lust, weil es spät abends war. Und aber als sie mich aus der Röhre rausholten, ich war da ja noch nie drin, waren sie ziemlich nett. Und ich ging dann schon zu meinem Mann raus und sagte, ich glaube, ich habe was. Die waren auf einmal nett. Es klang so nach Mitleid ein bisschen. Und dann rief mich der Radiologe rein und da sah ich schon ein Bild von einem Gehirn, in dem ein Golfball großer Kreis leuchtete. Also voll ausgefüllt, wie als hätte ich eine Glühbirne im Kopf. Man kennt das so von so Serien, da gibt es so Bilder extra zu. So sah das aus. Und dann fragte ich ihn noch, ob das mein Hirn sei. Und dann sagte er, ja, aber er würde nicht wissen, was es ist. Er hätte eben sogar in einem Lexikon in Buchform nachgeguckt, weil er hat keine Idee, was es sein kann. Aber wenn dann wahrscheinlich, wenn es kein Wurmnest ist und ich nicht im Ausland war, was wir ausschließen konnten, dann ist es wahrscheinlich ein Krebs. Aber ich sollte mich jetzt dringend in eine Neurochirurgie vorstellen. Ja, und daraufhin habe ich dort angerufen am nächsten Tag, habe denen mein Problem geschildert und wurde dann auch relativ schnell bestellt am übernächsten Tag. Und ja, da sagte man mir dann, wir müssen ihr Hirn aufschneiden. Wir müssen es rausholen. Da stimmt was nicht. Sie hätten es noch nie so gesehen, wie es aussieht, weil es so ganz klarer Kreis war, wie mit einem Zirkel gemalt. Aber auch wenn es Krebs ist, es muss raus, weil irgendwas stimmt nicht. Mein Hirndruck hat sich verstärkt. Und deswegen konnte ich auch nicht mehr schreiben. Das hat einfach auf meine Motorik gedrückt. Weil, also das Hirn macht viel Platz und es hat wahrscheinlich auch schon lange Platz gemacht, aber irgendwann drückt das Hirn gegen die Schädeldecke und die Schädeldecke gibt nichts mehr her an Platz und dann schwillt die Hirnmasse an. Und das war bei mir schon das Problem. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, weil es hieß dann erst in 3 Tagen. Dort haben wir dann noch den Geburtstag von Pepe gefeiert. Und dann habe ich mich morgens am Montagmorgen von ihm verabschiedet, weil er in die Kita gegangen ist und er fragte mich, warum ich weine. Und ich konnte es ihm nicht erklären. Ne? Er war nicht alt genug und wir hatten keine Diagnose. Was willst du deinem Kind sagen? Ich wusste ja nicht, sterbe ich nicht. Es hieß dann auch, wie hoch die Gefahr ist und was passieren kann. Ich wusste, man kann aufwachen und man kann vielleicht nicht mehr sprechen. Man ist ein anderer Mensch oder ich bin gelähmt. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste nur, dass hier Risiken bestehen. Dann habe ich mich von ihm verabschiedet und bin dann in die Klinik und ihm haben wir gesagt, ich wäre in Urlaub gefahren. Genau. Und dann haben sie mir das Hirn aufgesägt, muss man ja sagen. Und haben Proben genommen, also die haben mir die ganze Schädeldecke tatsächlich geöffnet und haben Proben genommen und an sämtliche Kliniken überall geschickt. Und es kam aber als kein Ergebnis und ich lag dann halt in der Klinik die ganze Zeit. Insgesamt nachher dann 4 Monate fast. Oh. Aber ja, aber nach der ersten OP hat man mich entlassen nach 2 Wochen und hat gesagt, ich kriege da eine Diagnose später, weil man von ausging, ich kann das auch so jetzt zu Hause schaffen. Und die haben ja auch nur begrenzt Plätze, muss man ja auch sagen. Und ich bin dann nach Hause und ich sollte dann in eine Anschlussreha und hatte dann meinen Koffer gepackt und wollte auch gar nicht in die Reha, weil ich wollte nicht wieder weg von zu Hause. Man hat ja dann auch Ängste entwickelt. Und dann bin ich in der Nacht vor der Reha sagte ich schon zu meinem Mann, dass ich unheimlich starke Kopfschmerzen habe. Und nachts habe ich ihn dann um 4 geweckt. Er lag zum Glück links neben mir, weil rechts meine Seite war auf einmal gelähmt. Komplett. Ich konnte nichts. Also, und ja, er rief dann den Krankenwagen und wir baten den dann noch darum, ohne Licht und ohne Sirene zu kommen, damit mein Kind nichts mitbekommt. Also ich wollte nicht, dass Pepe nachts aufwacht und kriegt es mit. Und dann bin ich raus. Also er hat mir die Treppe runtergeholfen, mein Mann. Wir sind runtergehumpelt und ich saß an der Tür auf der Treppe und die haben mich mitgenommen. Und dann, das war 4 Uhr nachts, und dann kam ich in die Klinik und dann haben die gesagt, ja, was soll da sein? Und dann hat man mich wieder ins MRT geschickt und dann war das, was vorher Golfball groß war, war dann Wasserbomben groß. Und okay. Es war einfach wieder da. Ja, und bis dahin gab es immer noch keine Diagnose. Und ich wurde dann direkt ins Koma gelegt, damit nichts passiert, und wurde dann wohl in der nächsten Nacht erst, weil es einen Narkosearztstreik gab, konnte ich dann operiert werden und wurde dann operiert ein zweites Mal, und danach war ich tatsächlich rechts auch gelähmt. Erstmal, muss man sagen. Ja, und das war dann im Februar 2020, und wie alle wissen, kam im Februar 2020 Corona. Ich in dieser Zeit in der Klinik ein Breitbandantibiose bekommen, 6 Wochen intravenös und hochdosiert Cortison, ohne Diagnose und völlig immunsuppressive. Und man merkte, jeden Tag entfernten sich Menschen mehr von einem, bis irgendwann keiner mehr ins Zimmer kam. Und ich war dann isoliert, wochenlang. Mann und Kind durften nicht mehr kommen. Und irgendwann gab es endlich eine Diagnose, und zwar habe ich eine Multiple Sklerose selbst, eine sehr seltene Form jedoch, nämlich eine tumfaktive, das heißt tumorsimulierende MS. Und ja, dann bekam ich die Diagnose.
Das bedeutet, es sind keine bösartigen Tumore, oder?
Nee, genau. Es täuscht einen Krebs quasi vor, ein Tumor täuscht es vor. Aber wenn man es weiß, dann weiß man ja, mit was man es zu tun hat. Und zwar, aber das ging nur dadurch, dass wir Hirnmasse entnommen haben und die untersuchen lassen haben. Und zwar ist es so, dass bei Multiple Sklerose kennt man das, da hat man auf MRT-Bildchen oft so Lichtchen, das sind Läsionen, nennt man das, aber nur ganz kleine, minimale. Und meins ist halt einfach, meine war halt einfach bombengroß. Und tatsächlich stellte sich raus, dass vielleicht bei der OP, vielleicht auch durch eine Infusion, vielleicht auch irgendwie anders, man kann es gar nicht sagen, und ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Im Nachhinein hatte ich dann noch ein Bakterium ins Hirn bekommen, und dadurch hat sich das noch alles verstärkt. Ja.
Wie lange hat dann diese Lähmung angehalten? Und dann würde ich gerne noch mit dir auch über eure weitere Familienplanung sprechen. Ja. Denn da kommt nämlich ja nochmal das Thema Diabetes auch ins Spiel. Und vielleicht kannst du uns mal dahin führen.
Ja, so machen wir es. Also, meine Lähmung ging dann circa, ich würde sagen, 2 Monate bestimmt, wo ich zu nichts fähig war. Also das heißt, in Windeln liegen. Und aber dann habe ich mehr und mehr mich aufgerafft und habe versucht, wieder laufen zu lernen, weil die Physios auch gesagt haben, du kannst es schaffen. Reha hat zugemacht wegen Corona. Ich durfte nicht in eine Reha. Ich war noch nie in einer Reha, was sehr schade war. Und kam dann nach Hause und wusste nicht mal mehr, wie man sich Zähne putzt. So verwirrt war ich. Und habe dann ja auch noch Epilepsie leider bekommen von den Hirn-OPs. Also noch ein Päckchen bekommen, als ich dann zu Hause war. Aber letztendlich, wenn man mich jetzt sieht, ich laufe aufrecht. Ich bin sportlicher als je zuvor. Also man sieht dem nichts an, aber ich verschweige es auch nicht. Weil ich finde, es ist genauso ein offenes Thema, wie auch der Diabetes sein sollte. Und ich wollte tatsächlich nach Pepe kein zweites Kind mehr. Deswegen haben unsere Kinder auch so einen hohen Altersunterschied. Also was heißt hoch, aber in dem, was ich so bei meinen Freundinnen sehe, Elliot ist ja 1, Pepe 8. Ich wollte kein zweites Kind damals nach Pepe, tatsächlich wegen Diabetes, weil ich wusste, dass es ein gewisses Risiko hat, was ja tatsächlich auch relativ gering ist, aber ein gewisses Risiko mit sich bringt, dass ein zweites Kind auch Diabetes entwickeln könnte. Ja, und damit habe ich mich schwer getan. Und zwar nicht unbedingt hauptsächlich wegen der Mühe und Arbeit, die es doch macht und das Leben verändert, sondern weil ich selber Angst hatte davor, irgendwann Schuldgefühle zu haben. Und das nicht zwingend, weil ich das jetzt einem Kind nochmal zumuten würde, sondern ich selber, mir ging es immer gut. Ich war gesund bis zu dem Zeitpunkt, wo die MS sich zeigte bei mir. Ich war gesund, ich hatte eine gesunde Kindheit, es ging mir gut. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, als Kind anders zu sein. Und deswegen wollte ich mir das auch nicht anmaßen, weil ich ja nicht wusste, wie geht ein Kind dann damit um und wie kann ich mich an einen Tisch setzen und sagen, das kriegen wir schon hin, wird schon werden. Aber ich muss dazu sagen, ich finde das total cool, wenn Leute das können, ohne dass ihnen sowas passiert ist wie mir. Und ich ehre das total. Und ich finde, Eltern mit Diabeteskindern sollten Kinder weiterhin bekommen, auf jeden Fall. Aber für mich war es erstmal keine Variante, weil ich das Leben als anstrengend empfand. Und als ich dann so krank wurde und mich dann so erholte und relativ schnell schon Ende des Jahres wieder Vollzeit arbeiten war, habe ich gedacht, ja, da muss doch noch mehr sein. Und dann, mein Mann hat sich immer weitere Kinder gewünscht, kam ich um die Ecke und habe mir tatsächlich auch noch eins gewünscht. Tatsächlich auch mit dem Gedanken, weil ich dachte, selbst wenn es Diabetes bekommt, dann setze ich mich jetzt ganz ehrlich dahin und sage dem, wenn es durchdreht, mal kurz, so wie ich es bei Pepe ja auch schon vorher gemacht habe, aber jetzt auch noch mal anders machen würde. Ja, es gibt Schlimmes und es gibt Schlimmeres und man findet immer jemanden, wenn man nach vorn schaut, dem geht's besser und aber auch immer jemand, dem geht's schlechter. Aber reißen wir uns zusammen, kneifen wir zusammen und wir kriegen es hin. Und tatsächlich fühle ich mich als Familie so bestärkt, dass wir so viel durchhaben, dass ich mich in dem Wunsch sehr bestärkt gefühlt habe, ein zweites Kind zu bekommen. Und tatsächlich hat es dann auch sehr schnell funktioniert. Und ja, jetzt haben wir den LJ.
Genau, wie seid ihr dann mit dem Thema Diabetes, mit dem LJ umgegangen?
Ja, es gibt ja die Frieda-Studie, die kennt man ja so etwas, wo man bei Kindern die Früherkennung machen kann, ob sie ein Diabetesrisiko tragen. Und die Berechtigung hier in Hessen bei mir ist jetzt zum Beispiel so, dass ich darauf nur die Berechtigung habe auf diese Überprüfung, wenn es einen nahen Verwandten in gerader Linie gibt und das ist der Pepe. Ja, in Bayern weiß ich zum Beispiel, dass man da keinen nahen Verwandten braucht oder irgendeine Angabe, sondern da kann man den Test durchführen lassen, wenn man sich das wünscht. Und ja, von daher haben wir uns dann entschieden, obwohl ich früher immer behauptet habe, ich würde es gar nicht wissen wollen. Man ändert sich einfach auch mit den Jahren, habe ich hier entschieden, ich will es wissen. Und habe meinen Mann gefragt, ob er es wissen will. Und hat er gesagt, ja, er wäre dabei. Und dann hatten wir uns dort angemeldet. Das haben wir gemacht, kurz bevor der LJ geboren ist. Haben wir das gemacht. Und ja, dann haben die uns Unterlagen zugeschickt und tatsächlich auch einen Briefumschlag mit einem bestimmten Papier darin. Auf dem waren drei Kreise gezeichnet. Das war wie so ein Löschpapier, was man früher aus den Heften kennt. Und in diese drei Kreise mussten wir innerhalb der ersten 7 Tage nach Geburt einen Bluttropfen jeweils von ihm rein machen. Also das Papier, das musste auch nicht besonders verschickt werden, sondern man konnte das einfach machen auf dem Papier. Und ja, jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man das hin? In der Klinik hatten wir es leider noch nicht. Und dann sind wir zum Kinderarzt gegangen und da stellte sich dann auch zunächst die Frage, ein Arzt kam dann auf die, naja, witzige Idee, kann man vielleicht nicht so sagen, aber der teilte dann tatsächlich mit, dass er sich nicht sicher sei, wenn wir diesen Test durchführen, ob das die Grundrechte unseres Kindes verletzen würde, weil er vielleicht einen Anspruch darauf hätte, dass wir nicht wissen, ob er Diabetes bekommt. Das war für uns erstmal ein bisschen erschreckend. Weil man sich auch denkt, wie kann der Kleine jetzt das, aber ja, gut im Nachhinein, vielleicht auch zum Schutz der Kinder, aber das Recht besteht tatsächlich nicht, sondern das Recht besteht für die Eltern. Und wir haben dann den Test durchgeführt und wir haben dann auch bekannt gegeben gekriegt. Die haben dann innerhalb, ich glaube, einer Woche haben die angerufen und haben mitgeteilt, dass LJ in der Risikogruppe sei, dass er eins der Kinder sei mit erhöhtem Risiko, dass es ausbricht bei ihm, bevor er 6 Jahre alt wird.
Wie habt ihr denn reagiert, als ihr erfahren habt, dass euer Sohn höchstwahrscheinlich vor seinem 6. Geburtstag Diabetes bekommen würde, Diabetes Typ 1?
Ja, ich habe gesehen, dass Peter aufgelegt hatte, als die Dame angerufen hat. Und ich habe sein Gesicht gesehen und ich habe geweint. Aber ja, dann, das war aber relativ schnell vorbei, so noch 2 Minuten. Und dann war die Überlegung, wie verfahren wir weiter? Und die Dame am Telefon sagte schon, dass wir aufgrund der Risikofeststellung auch das Recht hätten, an einer weiteren Studie teilzunehmen, eine Blindstudie. Und aufgrund dessen müssten wir aber nach München kommen. Und zwar innerhalb der ersten 2 Lebenswochen von Elliot, was dann nur noch 2 Tage eigentlich waren. Aber man würde zunächst eine Videokonferenz mit uns machen. Und das haben wir dann erstmal wahrgenommen und haben uns aufklären lassen.
Was wurde euch da erklärt?
Dass mehrere Studien schon abgeschlossen wurden und jetzt aktuell eine neue Studie laufen würde, eine Blindstudie, in der man ein Lebendprobiotikum geben würde den Kindern, weil das darauf gestützt ist, dass der Diabetes durch den Darm kommt, sozusagen. Also es hängt mit dem Darm zusammen. Und in dieser Studie würde man 1 Jahr lang jeden Tag das Lebendprobiotikum geben, das heißt B. infantis. Und es müsste aber lebend sein. Das gibt es in allen Antibiotikumkuren und so, die man danach machen kann, ist das eh mit drin, aber überall nicht mehr lebend. Und also lebend heißt aus dem Gefrierfach müsste man das quasi holen. Und ja, dann wollten wir da eigentlich gerne mitmachen, aber wir haben auch das Risiko gesehen, dass wir die Blinden in der Studie sind, folglich die, die nur das Placebo bekommen. Und nach all dem, was wir durch hatten und schon mit einem Diabeteskind im Kleinkindalter, war uns das Risiko zu hoch, dass man später in der Zeitung liest, hat funktioniert und wir wären es nicht gewesen. Es war dann relativ schnell nebenher schon zu googeln, dass es nur einen Hersteller gibt, der es aus England, ist es glaube ich, rüberschifft. Folglich die auch selbst das von dem beziehen. Und wir teilten der Frau dann auch einfach mit, dass wir total dankbar sind, aber wir es versuchen werden, auf eigene Hand zu finanzieren und zu verabreichen, einfach damit wir uns sicher sind. Und wir würden einfach unseren Kinderarzt fragen, ob wir zusammenarbeiten können. Sie sagte dann auch, dass sie das verstehen kann, dass sie sich natürlich Studienteilnehmer wünscht, aber nach unserer Story, dass sie das irgendwie nachvollziehen kann und dass sie weiterhin aber aufgrund der FRIDA-Ergebnisse für uns da sind und sollte irgendwas sein, wir auch zu weiteren Untersuchungen kommen können. Auch mit 1 Jahr gibt es nochmal Untersuchungen, die man machen kann und mit 2 Jahren, also quasi wie U-Untersuchungen für Diabetes und genau, also man hat uns deswegen nicht rausgeworfen.
Habt ihr diese Nachuntersuchungen dann wahrgenommen?
Nee, die stehen noch an. Werden wir noch machen, weil da kann man dann auch nochmal Werte einschicken und aber auch tatsächlich nochmal bei der Klinik hier eine spezielle Untersuchung machen, wobei ich den Inhalt noch nicht kenne, da wird man aufgeklärt und die schicken ihre Ergebnisse zu denen und die werten das aus.
Okay. Genau. Und bei dem Elliot, beachtet ihr da jetzt irgendwas in Bezug auf Ernährung oder wie bereitet ihr euch im Prinzip jetzt darauf vor, dass er irgendwann Diabetes Typ 1 haben wird? Beziehungsweise was ist denn bei dieser Studie auch oder bei dieser Medikamentengabe 1 Jahr lang, was ist denn jetzt zu erwarten, wie das jetzt weitergeht für ihn?
Ja, also wir wissen ja nicht, wann es ausbricht. Und ob es ausbricht, wissen wir auch nicht. Vielleicht bricht es ja auch nicht aus, weil es geholfen hat, dass wir ihm das 1 Jahr lang gegeben haben. Ich weiß es nicht. Und ich tue mich damit schwer, ihn schon zu behandeln, als hätte er es. Mhm. Ein Stück weit. Und hatte davor aber Angst vor mir selber, dass mir das passiert. Dass es irgendwie extrem wird oder so. Aber tatsächlich, wir haben die Standards gemacht, die jeder mit seinem Kind so fährt aktuell und auch mit Nicht-Diabetes-Kindern 1 Jahr lang keinen Zucker im ersten Lebensjahr. Und haben wir nicht so ganz geschafft, weil da die Weihnachtszeit kam. Und ansonsten beachten wir tatsächlich erstmal nichts. Wir haben es auch ganz lang den Familien gar nicht gesagt, damit die überhaupt keine Angst haben und irgendwo Anzeichen sehen, wo dann vielleicht keine sind, nur weil er jetzt einmal schlecht drauf ist oder viel Durst hat, weil er gerade anfängt, normal zu essen oder so. Wir haben das ziemlich lang für uns behalten. Und ja, ansonsten, wir beachten nichts. Lediglich, das tue ich, wenn er ziemlich krank war und hatte schlimmere Sachen und hat lange Erschöpfung gehabt oder so, dann piekse ich ihn. Also ich messe ihn. Aber ich tue das auch nur weiterhin, weil Elliot es auch so toll mitmacht. Der findet das super, weil sein Bruder das macht. Der guckt beim Sensorsetzen zu, der guckt beim Kathetersetzen zu. Der weiß schon relativ gut, wie man die Geräte macht. Der macht auch schon Klackgeräusche beim Kathetersetzen, ja, oder schreit mit dem Pepe, wenn der schreit, einmal laut auf und macht, ah! Ja, er sieht es tatsächlich sehr spielerisch. Und wenn ich das Blutzuckermessgerät draußen habe, dann kommt und er sieht es irgendwo, dann holt er es auch und hält mir schon die Finger hin. Tatsächlich. Mhm. Dabei habe ich, ich würde jetzt sagen, ich habe ihn in dem einen Jahr, habe ich ihn vielleicht, keine Ahnung, 10-mal gepiekst oder so. Mhm. Und ja, wenn er mir total auffällig vorkommt, und dann muss man ja gucken, bei Kindern, die haben auch einen Schub, dann tue ich es. Ansonsten wächst er so auf, als hätte er keinen, weil er hat ja auch keinen.
Mhm. Und schaffst du das immer wirklich abzuschalten oder kommt das immer mal wieder hoch?
Es kommt immer mal wieder hoch, aber ich verkneife es mir.
Und dein Mann?
Der dachte, ich wäre da rigoros und beachtet es gar nicht so für sich, aber ich war jetzt gerade weg für ein Wochenende und da war er auch ein bisschen auffällig, weil er lang auch krank war einfach. Und dann sagte er mir nur nebenher am Telefon, ja, ich habe mal auch gemessen, da war nichts. Und dann habe ich gemerkt, okay, er achtet schon auch drauf.
Meine letzte Frage an dich, liebe Lisa, was möchtest du denn Eltern mit jungen Typ 1 Diabeteskindern mit auf den Weg geben?
Ja, also es wird besser, finde ich, gerade weil wenn sie es als sehr junge Kinder bekommen. Es wird besser. Die Nächte werden wieder länger, die Geräte werden toller und ja, lasst euch nicht so beeinflussen. Bekommt Kids, macht es nicht so wie ich. Ich habe vielleicht auch zu lange gewartet. Wenn man den Wunsch hat, dann sollte man es tun. Es gibt Schlimmeres, es gibt auch Besseres, aber manchmal ist auch einfach das, was man hat, genug. Und das Leben ist ja doch auch irgendwie schön. Und für unsere Kids ist es auch oft einfach schön, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Aber so geht es uns ja auch. Und ja, ich finde, es lohnt sich. Also Elliot ist ein mega Geschenk noch zu Pepe dazu. Und mein größter Beweis war tatsächlich 14.01.2020 erste Hirn-OP. Und tot geglaubt von den Ärzten kurz, 14.01.2022 ist Elliot geboren.
Ach, genau 2 Jahre später. Ach Mann, das ist ja auch ein Zeichen.
Genau, und ich empfinde es auch als Zeichen. Und ich glaube, meine Jungs, auch wenn Elliot es bekommt, die werden es großartig meistern. Und wenn nicht, haben sie ja uns.
Und sich gegenseitig dann auch, ne?
Ja, genau. Pepe freut sich schon, dem Elliot die Pumpe beizubringen. Mal schauen, ob es passiert.
Die Kinder, das habe ich jetzt festgestellt, leben doch sehr viel im Hier und Jetzt und wir leben sehr viel in der Vergangenheit und in der Zukunft, haben den Diabetes immer präsent und die Kinder blenden den einfach aus. Die sind da echt gut. Und wenn wir sie da drin bestärken, haben wir bestimmt auch schon ganz viel erreicht.
Ja, das stimmt.
Genau. Schön, dann Dankeschön, dass du da warst und ich sage jetzt einfach mal euch alles Gute und vielen lieben Dank für die Einblicke, die du gegeben hast und toll, dass du das mit so viel Elan und positivem Esprit begleitest und dein Mann auch. Und dann sage ich Tschüss.
Danke, kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du das für alle Eltern tust.
Gerne. Also, tschüss.
Ciao.
Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marenstürny@icloud.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.